Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind heute wie immer in dieser Konstellation unser DJ Zwerfinger Dan.
Yes, 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 hello.
Und Chefredakteur Boogie Down Bass für das Format Talking with the B-Bass, das die, genau, Basis Rocking with the B-Bass hat. Das Mixtape, mit dem der gute Bass Monat für Monat quasi den Untergrund durchspielt und ihm eine Plattform gibt. Ne? Wann kam die letzte Rocking raus? Worüber reden wir heute?
Ja, die Rockin' kam vor 2 Wochen raus, ne?
Ja, die allererste war das, die allererste Backspin FM-Folge vor 2 Wochen.
Ja, siehst du, perfekt. Und das ist die Basis über das, was wir heute... Denn was ist Thema, mein lieber Bass?
Thema ist nach wie vor Underground-Rap-Music, aber diesmal als kompaktes Label-Special. Ich habe mich gar nicht, ich bin den Bremer Ruf gefolgt, den Bremer Ruf der Kommune 2. Ich war ein bisschen irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, bereue ich das jetzt oder nicht? Aber nein, ich bereue es nicht. Gruß geht raus an alle meine Dudes von der Kommune 2 da draußen.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass du wiedergekommen bist und mit gefühlten 12 Stunden 58 Sprechdatei-Formatgrößen wieder zurückgekommen bist und gedacht, wie zur Hölle soll ich das denn alles zusammen pflücken und da die Essenz draus machen. Aber du hast es offensichtlich hingekriegt und du bist sehr herzlich aufgenommen worden. Ne? Ich glaube, es wurde feuchtfröhlich, oder?
Wo feuchtfröhlich, ja. Die Jungs hatten sehr viel Kaltgetränke am Start. Wir hatten eine lockere, schöne Gesprächsrunde. Es war einfach ein netter Talk und es lief einfach, das Aufnahmegerät lief einfach mit. Und das Beste, die Essenz daraus, habe ich dann herausgefiltert.
Aber erklär mal ein bisschen was. Wer ist Kommune 2, um sie mal quasi einzuordnen?
Ja, Kommune 2 ist ich nenne es jetzt mal Künstler, Kreativkollektiv. Ist ein Label, ist ein Bremer Plattenlabel, kann man einfach so sagen. Die releasen Tapes, Vinyl, digital, analog und sind schon ein paar Jahre am Start und haben in letzter Zeit und jetzt wieder im Januar, Johnson ist einer der Künstler, die beim Bremer Label da zu Hause sind, bei Kommune 2, die bringt eine neue EP raus. Mode Zech ist einer der Künstler, der schon 2 LPs rausgebracht hat, die letzten 2 Jahre. Laser P, auch unter dem Synonym Pädagoge und Günther, sind am Start. Stereo Druck ist auch einer der Namen, der auch damit in der Gesprächsrunde dabei war. Ein Beatbauer, auch Rapper. Sehr illustre Gestalten, gerade Mode Zech, Johnson, mit denen ich sehr viel gequatscht habe oder die mir sehr viel Rede und Antwort gestanden haben. Sagt man das so?
Ja, genau. Die Essenz daraus werden wir heute auf jeden Fall uns in der XXL-Variante geben. Das Mixtape ist vollgepackt mit Mucke von den Label-Protagonisten. Also wird insgesamt eine sehr interessante, glaube ich, Geschichte. Du hast jetzt ja ein kleines bisschen über sie erzählt, aber wie es sich fürs Format gehört, dürfen sie sich auch selber vorstellen. Und das hören wir uns jetzt an.
Moin, ich bin GD Johnson. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren oder so bei Kommune 2. Hab letztes Jahr da eine Vinyl rausgebracht. Ich gebe mal weiter an meinem Main Mode Zech.
Auch Kommune 2, ehemals Bremen-Ost Produktion, wenn das noch was sagt. Hab auch 2 Alben über Kommune 2 released. Und ja, mach Rap und Beats.
Yo, ich bin L zu dem P, Laser P, Pädagoge und bin auch Mitglied von Kommune 2 und baue hier Beats und verirre mich manchmal in die Booth.
Stereo zum Druck, K2, Gründungsmitglied, seit Tag 1 dabei, seit dem Start Hood Training Hausproduzent von Benjo, dies das, checkt das aus.
Das Coole an Kommune 2 ist ja halt, es sind halt so Kommunenkinder, die das gegründet haben. So, ich bin auch ein Kommunenkind, das finde ich, deswegen habe ich, das war voll wie Schicksal, Tim zu treffen und hier mitzumachen. Es ist voll schön, dieses Gemeinschaftliche, dieses in wir steckt kein Ich. Das ist hier ganz, ganz intensiv und auch gegenwärtig.
Ja, Kommune 2 für mich, ich bin da reingerutscht, kannte das über Mode Zech irgendwie. Ja, Mann. geiler Scheiß. So, ich habe zu Kommunen nicht so irgendwie den Bezug, außer irgendwie über die Vergangenheit meiner Eltern, die alt 68er sind, so. Aber ja, Mann. Untergrundlabel machen Sachen, die sich andere Bremer Labels, andere Independent Labels aus Bremen nicht trauen, so habe ich den Eindruck. Geben auch gerne mal auf die Fresse inhaltlich, ecken gerne an, machen Stuff und vereinen verschiedene Künstler, die verschiedener teilweise kaum sein könnten, unter einem Dach, und da kommt dieser Kommune-Gedanke irgendwie, denke ich, wieder zum Tragen, so dass so eine, daraus so eine Synergie entsteht, und ja.
Underground, ne? Kommune 2, Nordix, hast du das doch aufgeschnappt, da ist doch irgendwie ein Vater mit seinem Kind vorbeigegangen an so einem Aufkleber, und dann meinte das Kind so, ja, was ist das denn, Kommune 2? Und dann meinte der Vater, ja, irgendwie so eine Behindertenwerkstatt oder so.
Ich glaube, das ist betreutes Wohnen.
Betreutes Wohnen, ja.
Alter, alleine die beiden Einspieler zeigen schon von der Zeile, dass das auf jeden Fall eine sehr illustre Runde gewesen sein muss. Wie war es für dich in der Kommune?
Es war betreutes Wohnen sozusagen. Ja. Nee, es war witzig. Wie ich schon gesagt habe, ne, Johnson hat es gesagt, das vereint, Kommune 2 vereint so ganz viele Köpfe, ganz viele kreative Köpfe, die sich austauschen. Es ist nicht nur einfach, man hat das so gespürt, aber das ist, glaube ich, ganz viel so bei solchen kleinen Indie-Labels. Das ist nicht nur so, da werden nicht nur Künstler gehortet, die irgendwie einen reich machen sollen, vereinen sich Künstler, die einfach Bock auf kreativen Austausch haben und die sich so gegenseitig so antreiben. War cool so. Ging gut los, wir hatten Spaß. Und dann haben wir den Talk einfach gemacht, und es ging eben auch so ein bisschen, wie es immer bei mir geht, so ein bisschen wie ihr Soundbild klingt, was sie so machen, wie sie zusammenarbeiten. Und da hören wir mal rein, was Kommune 2 Soundbild technisch, soundmäßig so ausmacht.
Wir haben uns halt irgendwie letztendlich getroffen, so, und es entsteht ein Soundbild, das wird einzigartig, so sag ich mal. Wir sind eben halt so kommunemäßig, so, ich war vorher auch nicht so dieses Hippie-mäßige, so war ich vorher nicht, aber so dieses Soundbild wird ein eigenes. So, ich habe Mo damals musikalisch kennengelernt, war anderer Flavor, und als ich damals die Möglichkeit gehabt habe, mit ihm ein Album zu machen, so war ich krass geflasht. Und so, und als ich dann gemerkt habe, oh, es wird ein bisschen Boom-Bap-mäßig und so, war für mich auf jeden Fall ein Privileg, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Kommune 2 hat mich dazu gebracht, Sachen zu droppen, die ich sonst nicht gedroppt hätte, so, und hat mir echt einen Arschtritt gegeben, so, ne. Also ich war echt ein Hardcore-Hänger, Studiomusiker, so, und kurz bevor ich Kommune 2 irgendwie kennengelernt habe, hab ich mir selber einen kleinen Arschtritt gegeben und habe gesagt, so, geh mal wieder live. Das letzte Mal war ich live mit 14 Jahren, so, und mittlerweile war ich schon irgendwie ein bisschen über 30 und bin dann live gegangen. Über diese Connections habe ich dann auch Leute kennengelernt, die mich weitervermittelt haben an Tim Schrader, Kommune 2. Ja, und das führt dann natürlich dazu, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dass du nochmal auf einem anderen Level arbeitest. So, ne? Und das, also man macht halt Steps so durch diese Synergie auch so.
So, ich denke mal, jeder akzeptiert sich so, wie er ist. Jeder ist einfach so ein Untergrundatze, jeder macht seinen Sound, jeder bringt seinen Flavor. Und das kommt dann, und dann greift das zusammen. Wenn es nicht zusammengreifen würde, würden wir gar nicht so hängen. So, und ich sage einfach mal so, der Flavor kommt, der ist da. Einfach, weil jeder schon gestanden ist. So, wir haben alle unsere Sachen durchgemacht. Ich sag mal, Mo, ein TBO und so, die haben damals so eine Duftmarke gesetzt.
Legendär,
Mann. Legendär, Digga, kann keiner erreichen. Keiner.
Also bei mir ist es so, dass ich ziemlich viel alleine einfach arbeite. Für mich erstmal, also ich mache ja Rap und Beats auch. Also ich produziere viele meiner Sachen erstmal selber und mache viele Skizzen erstmal zu Hause zum Beispiel und nehme das auch alles selber auf. Und versuche mich auch in so Sachen wie Abmischen, Mix, Master für Vinyl und so alles reinzufuchsen. Aber tatsächlich bei manchen Sachen, also es gibt halt zig Tutorials, die du dir angucken kannst irgendwie auf YouTube. Aber manchmal ist es einfacher, zu jemanden hinzugehen, wie zum Beispiel bei diesem einen Album zu Stereodruck zum Beispiel. Und dann nochmal nachzufragen und zu gucken, ey, ich habe hier den und den Beat oder den und den Song, den hätte ich gerne so und so. Und dass einem da einfach unter die Arme gegriffen wird und dass man sich da nochmal den ein oder anderen Tipp holt. Und ich gucke Leuten immer sehr gerne über die Schulter und versuche mir das dann selber anzueignen.
Ja, das, was die Jungs da gerade gesagt haben, das habe ich selber so ein bisschen am eigenen Leib auch erfahren. So nach dem Talk waren wir noch unten in ihrem quasi in ihrem Chemielabor sozusagen, wo sie den Beats gebauen und ein bisschen sich austauschen. Und da hat man den eben auch gemerkt, ne? Also wie Stereo Druck schon gesagt hat, das sind alles Musiker, sind alles Kreativköpfe, wissen alle ungefähr so, was sie machen, aber sie befruchten sich gegenseitig so. Und tauschen sich eben aus und sprechen auch Sachen an, ganz offen und ehrlich, fand ich cool, so wie man sagt, ne, habe ich auch immer mal so ein bisschen angesprochen in dem Talk, zu sagen so, wie ihr arbeitet, wie ihr euch austauscht, ne, Mozech arbeitet erstmal für sich alleine, aber weiß ganz genau, dass er bei der Kommune 2 Leute sitzen hat, so wenn ich nicht weiterkomme oder einfach mal eine Meinung hören will, da sitzen die richtigen Leute. Fand ich cool, das so irgendwo mal aus der Richtung mitzukriegen, dass das da irgendwie der Vibe auch stimmt, so, ne.
Die Frage, die man sich dann natürlich gleich hinterher stellt, ist, wo die Impulse herkommen. Ich meine, eigentlich ist die Frage schon fast beantwortet in so einem wilden Haufen, so wie es klingt. Trotzdem haben wir mal nachgefragt, genau genommen du in Person und direkt vor Ort und im Schweiße deines Angesichts. Und ihr sollt jetzt hier die ganze Antwort darauf bekommen.
So oder so, also dadurch, dass hier so viele verschiedene Typen sind einfach auch, so kommt das aus allen Richtungen so, ne, und auf jede erdenkliche Weise entsteht das so. Aber oft ist es halt auch so, dass du die Instrumentals hast, dass du so ein Instrumental-Package hast von irgendeinem Producer oder was weiß ich, oder einem Ordner so, und dann fängst du an zu schreiben und guckst halt, wie es vibet so einfach, ne.
Beim Texteschreiben, wenn ich jetzt sowas habe, dann frequentiere ich auch Johnson und man hört dir das mal an. Was meinst du zu dem Text jetzt so? Oder geht das so? Und dann kann man, was reimt sich darauf? Das geht auch öfter so in den Gruppen rum. So, was reimt sich jetzt auf den und den Satz? Und dann kannst du dann erstmal so Ideen sammeln. Ja, und dann wird auch oft was wieder umgeschrieben. Weil, also letzten Endes ist Kommune auch dafür bekannt, dass sie schnell rausfeuern und immer gib ihm. Aber es macht auch Spaß, an Sachen länger zu arbeiten und dann nochmal, weil letzten Endes so viele Hörer hat man dann doch nicht und man hört das ja am Ende des Tages selber dann auch noch und dann weißt du immer so, ah, hätte ich doch mal damals den anderen Reim benutzt. Und also ich lerne da jetzt gerade noch wieder ganz viel und bin immer dankbar, auch wenn ich dann so bei Stereo mal über die Schulter gucken kann, was da abgeht. So.
Na, was sagst du, Bass?
Für mich klingt das immer so oder hört sich so immer so raus nach so ein bisschen Entspanntheit, auch wenn er sagt, wenn Laser Pieps und Pädagoge sagt, so wir hauen, ne, Kommune 2 haut schnell Sachen raus auf den Markt. Aber man kann sich auch Zeit lassen, finde ich cool. Man frickelt ein bisschen rum, lässt sich Zeit, genießt das, diesen Entstehungsprozess, Schaffensprozess, ohne diese berühmte Deadline. So, und das finde ich mal ganz wichtig, gerade wenn das irgendwie sagt, man ist jetzt nicht so ganz von diesem Business abhängig. So, also so erlebe ich das ja persönlich auch bei so einem kleinen Labels und so, wo eher dieser Family-Gedanke ist. Das kommt eben auch ganz nah, denke ich.
Zu einem guten Gespräch mit Bass gehört natürlich auch die Abfrage des quasi gefühlten Hip-Hop-Abiturs. Dan, übernehmen Sie.
Bin irgendwie so mit Tekken groß geworden, so, ne, mit Dudes, die gesprüht haben in meinem Umfeld, das war nicht mein Ding, ich habe mich schon immer beim Tekken hops nehmen lassen, so von Cops, und habe dann irgendwann geschnallt, so, okay, dafür bist du nicht geschaffen. Dann ist es irgendwann so Freestyle gewesen, so auf dem Skateplatz, so mit Atzen, die haben das alle nicht so ernsthaft durchgezogen oder weiterverfolgt, aber das war irgendwie so mein Ding, so, ne. Und für mich war es aber dieses Community-Ding, was du halt auch im Skateboarding viel hast, so, ne, so, es ist egal, wie oder wer du bist, so, ne, wie du aussiehst, wo du herkommst, Hauptsache du bist Teil des Ganzen, so, und so quasi wie eine bessere Familie, so, ne, Familie im besseren Sinne, so verstehe ich das immer noch, so, und zum Beispiel auch Leuten, die länger dabei sind, als man selbst, Respekt zurückzugeben oder so Kram, ne? Gewisse Werte, die einfach dazugehören. Wenn ich meine Tochter sehe, ich habe eine Tochter, die ist jetzt so im kritischen Alter, 12, 13 Jahre so, was die sich so pumpt, so, ne? Den ganzen Trap-Kram und so, für den ich aber auch ein offenes Ohr habe, so, da fehlt mir ein bisschen der Hip-Hop-Gedanke, wobei das natürlich auch Daseinsberechtigung hat, so, natürlich, so. Aber da fehlt mir der Hip-Hop-Gedanke, das ist für mich kein Hip-Hop, das ist für mich eiskalter Rap, so. Aber das gab's ja auch schon vor 10 Jahren. Bushido ist der Hip-Hop, so, ist dieses Image, was der transportiert hat, ist das Hip-Hop oder ist das ein reiner Rapper mit einem Gangster-Image gewesen? So, ne?
Also ich sehe mich natürlich als Rapper, Produzent,
aber irgendwie auch als Hip-Hopper. Also ich feiere den ganzen Scheiß. Ich feiere Graffiti, ich feiere Breakdance, ich feiere das DJing. Und ein bisschen schade natürlich, dass das alles so in dieser Mainstream-Musik, die so als Hip-Hop betitelt wird oder Urban oder wie auch immer, dass es da kaum noch stattfindet. Also für mich sind solche Leute dann auch, hat Johnson glaube ich ja auch schon gesagt, Rapper. Also wirklich nur Rapper, die vielleicht diese Kunst nicht so repräsentieren. Aber das gab es ja auch schon immer, ne? Also ich sag mal so in den 90ern war ja auch Eurodance ganz angesagt. Da gab es auch ganz viele Rapper. Aber ich würde diese ganzen Rapper auch nicht als Hip-Hop bezeichnen halt, ne? Die haben ihr Ding gemacht. So ist ja auch alles schön und gut. Und so sehe ich ein bisschen so die Entwicklung, die ich gerade so im Mainstream auch sehe, ne? Es gibt sehr viele Rapper und es gibt teilweise auch gute Rapper unter den Leuten. Aber so richtig Hip-Hop finde ich mich nicht dort. Wieder.
Ja, man toleriert sich sozusagen, die Hip-Hopper und die Rapper, bei Kommune 2 auf jeden Fall. Finde ich auch ganz gut, dass man sozusagen Raum für alles lässt und dann muss man sich halt da, findet man sich da wieder, wo man das bessere Gefühl bei hat. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in den Song von den Jungs ein. Wir hören Goge und Günther da an. Was, wenn, heißt das gute Stück und ja, unser DJ feuert das jetzt ab.
Yes, ich? Yes, yo.
Ich freue mich drauf. Hier geht's gleich weiter bei Talking with the B-Bass. Talking with the B-Bass für euch hier, der Backspin Podcast und die Radiosendung. Das Format, in dem unser aller Lieblings Boogie Down Bass sein Mixtape Rocking with the B-Bass, das ihr auf backspin.de auch noch findet, quasi mit Leben und Text befüllt. Er war in Bremen. Und man muss es mal sagen, wie es ist. Wenn ihr so die erste, das erste Drittel der Sendung schon gehört habt, dann werdet ihr so rausgehört haben, im Schweiße seines Angesichts für die Sache hat er sich in die Höhle des Löwen geschmissen und hat die Kommune 2 besucht und hat dort alles gegeben und ist mit 36 Stunden Audiomaterial wieder nach Hamburg gefahren, hat es zusammengeschnibbelt und macht für euch hier ein Kommune 2 Special, was ich sehr gut finde. Die Wangen sind immer noch rot beim Bass, du kämpfst immer noch. Aber, und das ist ja das Ganze, du hast es für Hip-Hop getan. Und hast sie dementsprechend natürlich auch auf Herz und Nieren geprüft, oder?
Ich habe sie auf Herz und Nieren geprüft, genau. Und ich stelle ja immer mal die mehr oder weniger kritische Frage oder was mich so interessiert. Mich interessieren immer die gleichen Dinge, aber die Antworten sind ja oftmals ein anderer Blickwinkel. Und ich habe sie gefragt, warum sie überhaupt rappen. Und da hören wir einfach mal rein.
Am Anfang auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt, einfach der Spaß daran. Sachen zu sagen, die man sonst nicht so sagen könnte und auf eine coole Art und Weise auch noch so. Ich meine, ey, wir reden immer noch über Rap und Hip-Hop. Das ist eine verdammt coole Sache einfach so, weißt du? Also für mich cooler als irgendwie Country-Music oder irgendwie sowas halt, ne? Und ich glaube, dieses mit Worten umgehen, gerade dieses Bildliche, und für mich auch halt diese Wortspiele finden irgendwie so, das lag mir einfach. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto besser wird man dann ja auch. Ne? Da sind wir wieder bei diesem sportlichen Teil so, ne? Wenn ich mehr trainiere so, dann werde ich auch irgendwann besser. Da waren halt einfach bei mir auch die Vorbilder einfach früher aus Hamburg, ne? Diese 98er-Welle, das waren ja alles so Leute, die einfach lyrisch, ne, da hast du was gefunden so in den Texten, so. Die haben sich ja Mühe gegeben.
Das bei mir auf jeden Fall hat angefangen als eine glasklare Ventilgeschichte. So. Meine erste Rap-Erfahrung war mit irgendeiner Schulband oder einer Straßenband. So. Ich habe mit so ein paar Dudes in der Hood rumgehangen und die haben im Freizeitheim, im Freizieh damals ihre Straßenband gehabt und so. Und ich bin dann irgendwann dazu, die meinten, komm mal vorbei zu unserer Probe. Ich bin dann dazu gestoßen und hatte irgendwelche fettes Brottexte, zwei Stück oder so im Kopf. So. Ne? Die ich auswendig kannte. Und die haben dann Knocking on Heaven's Door und so auch ihre Standard-Schulband-Schrabbel-Scheiße gespielt und die Offspring und so ein Kram. Und dann habe ich irgendwann, irgendwie hat es gepasst, so, ich weiß nicht, was die gespielt haben, habe ich irgendwas von fettes Brot da drauf geflext so und hab mich super verausgabt so. Ich war tagelang heiser danach, aber hab mich so befreit gefühlt so. Und dann habe ich gemerkt, so, das ist das Ding, was du machen willst so. Ich habe alles, was mich belastet hat, irgendwie rausgeschrien so, ne?
Alles rausschreien. Das musst du dir erstmal trauen, ne? Fettes Brottexte auf dem Straßenfest zu flexen. Hut ab dafür. Aber die Jungs haben noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, warum sie überhaupt rappen. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, weil das eben auch sehr viel von innen nach außen gekehrt wird.
man entwickelt sich natürlich so, ne? Und das verändert sich dann auch so ein bisschen so. Was man damit macht, so, Mozech hat eben auch schon gesagt, so, dass sein Style sich ein bisschen verändert hat, dass er eine andere Herangehensweise hat. Du hast, glaube ich, mittlerweile, oder finde ich, du hast eine ziemlich metaphorische, bildliche Sprache bekommen, so, hast auch einen sehr eigenen Style, den du fährst, so. Und das ist was ganz anderes als die alten TBO-Sachen, die ich natürlich übertrieben feier als Assi-Rapper. Und wo ich immer hoffe, dicker Bruder, komm zurück, bring den Scheiß nochmal.
Aber wir reden ja auch nicht mehr wie Sechsjährige, ne? Also wir entwickeln uns da alle weiter und wenn, ich muss halt die Musik machen, nur ganz kurz, ich muss die Musik für mich machen, die ich auch fühle, und wenn ich das nicht mehr so fühle, wie als ich 16 war, dann und nicht mehr so dahinter stehen kann, so, dann mache ich das halt nicht und dann können sich die Leute das ja trotzdem immer noch anhören, und wenn ich in 5 Jahren das aber trotzdem wieder so fühle und wieder Assi werde, so, dann haben sie es halt wieder, ne, aber... So ist halt so, man entwickelt sich ja irgendwie. Ob vor oder zurück, das sei jetzt mal dahingestellt.
Balsam auf meine Seele, dieser Spruch, was ich mit 16 nicht gefühlt habe und oder was ich mit 16 gefühlt habe, und wenn es heute nicht so ist, dann ist es nichts für mich. Ja, das ist genau mein Ding auf jeden Fall.
Ich habe mich sehr gefreut über den Moment, in dem man gesagt hat, man entwickelt sich weiter, ob vor oder zurück ist.
Naja, also, wir hatten auch lange gesprochen. Wie gesagt, ich habe da extrem viel rausgeschnitten. Und das war ja so, also der Mozech war in Bremen eigentlich auch sehr bekannt in den ersten Jahren. Oft, also von der Timeline her, ähnliche Zeit wie Kool Savas. So, und er war ein extrem guter Rapper und hat sehr viel Straßenrap gemacht. Und es gibt viele Leute im Underground, die ihn halt auch mit Savas verglichen haben, immer noch mit ihm vergleichen und sagen so, wäre irgendwie der Impact oder irgendwie der Hype um ihn ein bisschen anders verlaufen oder so, dann hätte auch Mozech halt diesen Savas, diese Legacy gehabt. Ich finde es cool, wenn er sagt, wir sind keine 6 Jahre alt mehr, was Mozech gesagt, wir sind halt keine 6 mehr, wir entwickeln uns weiter. Das hatten wir auch schon immer mal wieder so angesprochen, man entwickelt sich weiter. Aber wie du schon sagst, Nico, ich finde es auch super, wenn man das Gefühl hat, nach 5 Jahren immer dieses stetige nach vorne entwickeln, wenn ich wieder Bock habe, irgendwie mich ein paar Jahre zurückzubewegen und sage, ich mache mal wieder das, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, habe ich irgendwie Bock drauf. Ey, so what? Finde ich super.
Und da kommen wir dann wahrscheinlich zum nächsten Punkt, denn insgesamt ist, glaube ich, ja Rap also nicht nur für den Konsumenten irgendwie eine Stütze, sondern wahrscheinlich auch für den Künstler in Form von Therapie. Mal sehen, was Sie dazu gesagt haben.
Also ich würde sagen, safe, bei den letzten 10 Jahren meines Lebens, ich wäre verrückt geworden, wenn ich Rap nicht gehabt hätte. So. Wir hatten eben diese Ventilgeschichte, so, ich wäre verrückt geworden. Also ich will das jetzt nicht kleinlichst aufdrüseln, so, aber ich bin jemand, der handelt sich auch mal ganz gern scheiße ein, so, und ist dann in schwierigen Lebenssituationen gefangen irgendwie, aus denen er schwierig rauskommt, aufgrund von eigenen Ansprüchen auch so, ne? Dann ziehe ich dann die Sache trotzdem durch und solche Sachen zu überstehen und seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, so, da hat mir Rap drüber hinweg geholfen, so. Und ohne das, so, wäre ich verrückt geworden. Rap ist Ventil, so. Ich lasse da meinen Frust, meinen Hass, meine Zweifel lass ich raus, so. Und ich glaube, ich wäre so ein ekelhafter Mensch, ich wäre so oft ein ekelhafter Mensch gewesen, so, in den letzten Jahren, wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich nicht dieses Ventil gehabt hätte, weil dann hätte ich diesen Frust und diesen Hass noch in mir gehabt und den hätte ich meinen Mitmenschen irgendwie, damit hätte ich meine Mitmenschen konfrontieren müssen, vielleicht, so. Es ist Mutmaßerei, so, ne, aber, also, ohne Rap geht für mich nicht so. Das ist eine ganz glasklare Sache. Und das war für mich, ist schon seit langer Zeit so. Also auch wenn ich in Beziehung gegangen bin mit Frauen, ich habe safe gesagt am Anfang so, sorry, du bist Nummer 2. So, ne? Ist so.
Ey, das musst du dem Mädel, mit dem du zusammen bist, erstmal begreiflich machen, oder?
Oh Gott, das Bild wird immer krasser von einem Abend. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Dan, wir hätten mitfahren sollen. Das wäre, glaube ich, eine lustige
auf
Veranstaltung
jeden
geworden.
Ja, ich hatte es kurz mal überlegt, aber dann ging es zeitlich doch nicht. Aber das wäre echt eine richtig coole Show da gewesen.
Aber ich denke, guck mal, die Message dahinter, ne? Also Rap als Ventil und dass man das so als Halt im Leben so... Hat jeder, denke ich mal. Ne? Jeder hat das. Und Rap ist eine gute Sache. Nico, was wäre so, ne? Journalismus, ist das so dein Ventil eigentlich? Sonst wirst du verrückt im Leben? Ich weiß es nicht. Aber jeder hat so sein Ventil.
Da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist also ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, bei mir ist es dann doch auch Rap. Aber aber hören. Also weißt du, so dieses Luftholen dadurch, durch, also auch geistig so ein bisschen in andere Welten eintauchen. Und ich kann noch mehr verstehen, dass es, wenn man künstlerisch darin sich verliert, dass es dann auch hilft, da irgendwie rauszukommen. Das ist total interessant. Also ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass hier, also ich glaube, dadurch diese Gruppendynamik nochmal was ganz anderes entstanden ist. Es ist sehr, sehr geil fürs Format, dass du da hingefahren bist.
Also mein Ventil ist bei mir in der Küche. Und da ja, ich weiß, ich immer hat, drauf, mein Box-Dummy.
Was hat er für ein T-Shirt an? Irgendwie so.
Brooklyn, representing Brooklyn to the
ja,
fullest.
Noch. Ja, genau. Sich hauen hilft nicht immer und manchmal ist es auch ein Reifeprozess, die Fäuste in der Tasche zu lassen. Du hast mit den Jungs auch über Reifeprozesse geredet. Mal gucken, was sie sagen.
Jetzt mit Mozech zum Beispiel, wie gesagt, so, ich bin über ihn, sag ich mal, zu Il Bill, zu Non-Fiction damals gekommen. Und habe ich eben halt diese Metamorphose habe ich damals selber miterlebt, wie er sich, sage ich mal, musikalisch gewandelt hat und an sich selber gereift ist, so sage ich mal. Und das fand ich damals auch mega inspirierend. So, und ich fand's Baba, halt das zu sehen, so wie auf einmal, sage ich mal, die Feindbilder, wie damals so FAB, sage ich mal, jemand wie Flo und Immo, wie jemand wie Ferris MC, so sage ich mal, jemand, der aus Bremen kommt, so damals Feindbilder waren. Und dann denke ich mir so, ey, wo ist der Kern? Wo ist, sage ich mal, diese Grundbesinnung? Wo ist, sage ich mal, dieses, wo treibt sich ein Künstler hin, so sage ich mal, ey, dass man dann auf einmal reflektiert und auf einmal sagt, ey, ich bin doch nicht so. So, und ich fand das auf jeden Fall Baba inspirierend, so sage ich mal. Und das finde ich geil, weil ich begleite Künstler eben als Produzent auch voll oft auf die Reise, sage ich mal. Johnson seit Tag 1 dabei, bei Mozart ist seit Tag 1 dabei. Und ich finde das cool, einfach zu sehen, wie die Leute sich immer mehr mausern. Und einfach immer mehr auch diesen Background kriegen, wo die auch sagen, ey, Digga, so dieser Reifeprozess einfach. Und man reift einfach damit selber.
Yo, da haben wir den Stereodruck gehört, der für viele Beats verantwortlich ist, die bei Kommune 2 released werden. Und das ist immer ganz interessant zu sehen. Das wird immer, glaube ich, so nicht so richtig ins rechte Licht gerückt. Wenn da ein Rapper ist, der sich natürlich nach außen, dann ist der das Aushängeschild irgendwo und er hat, man merkt so, wie der sich entwickelt, in welche Richtung auch immer oder man, wie gesagt, wie er reift und wie er seinen Style perfektioniert, aber es stecken ja eben auch noch andere Personen hinter, ne? Wie Stereodruck als Producer eben. Und die entsprechend finde ich ganz cool eigentlich mitreifen oder ein Teil des Reifeprozesses, ob sie eben den Rapper halt dazu bringen, irgendwie zu reifen oder ob der Rapper eben dem Producer eben auch diesen berühmten Arschtritt und diesen Push gibt. Finde ich ganz cool.
Ja, also spannend. Am Ende des Tages ist dann ja aber auch wichtig, wie frei man in einer Kommune sich entfalten kann.
Und ja, jetzt wird's gut. Jetzt wird's witzig.
Jetzt finden wir mal heraus, ob die Kommune wirklich eine Kommune ist oder ob da noch Zucht und Ordnung herrscht.
Also für mich ist Rap im Hip-Hop eine Ausdrucksform, die unter dem Oberbegriff Kunst stehen sollte. Und Kunst sollte meiner Meinung nach den Anspruch haben dürfen, alles zu tun, was sie tun möchte, was im Bereich des Möglichen steht irgendwie so. Auch alle Formen, ja, und alle Regeln so, ne? Du hast ein weißes Blatt Papier, das habe ich schon öfter mal gesagt, du hast ein weißes Blatt Papier, das fand ich auch immer das Krasse so. Du hast ein weißes Blatt Papier und du kannst da das ganze Universum draufbringen, so. Das liegt in deiner Hand, so, ne? Und jeder, der da, jeder Lelek, der da um die Ecke kommt und dir sagt, das und das darf man nicht, so, ne? Und so läuft, der soll sich verpissen. Natürlich gibt's irgendwie Grenzen des Ganzen, so, die aber selbsterklärend sind, ein Stück weit, so, ne? Wir leben in so einer hypersensiblen Gesellschaft. Ich habe vermehrt so irgendwie den Eindruck, dass das schwieriger ist, gewisse Sachen sich auf gewisse Sachen auf gewissen Ebenen zu äußern. Und ich finde, das sollte so der Anspruch irgendwie so sein an Kunst, so, ne? Dass es grenzenlos ist. So. Alles ist begrenzt im Leben. Alles ist begrenzt. Du bist permanent irgendwelchen Regeln unterworfen, so. Und Kunst ist diese Sache, wo du dich einfach fließen lassen kannst, gehen lassen kannst. Und ich finde auch gerade Rapper, die anecken, sind super wichtig für die Kunst an sich. Also ich finde, man sollte seine Kunst nicht abhängig machen von dummen Menschen. So, ne? Wenn man sich zum Beispiel guckt den Chris Ares an oder solche Leute. So, es gibt Nazi-Rapper so, zum Beispiel. Und es gibt Leute, wo sich das einem von selbst auf die Nase bindet, so, was sie damit machen wollen. So. Die machen Rap unter einem Deckmantel, die wollen was ganz anderes damit erreichen. So. Aber wenn es um diese Kunstform geht, das fühlst du doch. Wenn du ein schlauer Mensch bist, so ein halbwegs vernunftbegabter Mensch, so, dann fühlst du doch den Vibe. So.
Ja, interessantes und auch schwieriges Thema, worüber man auch sehr viel sich austauschen kann, weil genau diese Kunstfreiheit dann auch an ganz vielen Stellen Argumente sind, wie er es schon selber beschreibt, um halt auch innerhalb der Hip-Hop-Kultur oder sie zu benutzen, um Dinge damit ausdrücken zu wollen, die definitiv nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Das ist übrigens der Grund, warum ich auch keinen Namen in den Mund nehme und es auch noch nie gemacht habe und noch nie machen werde, weil das nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Aber es ist schön zu sehen, dass er für sich selber seine Kunstfreiheit fühlt und damit auch genau einen Weg gehen möchte. Ich mag diese Intensität, mit der er quasi seine eigene, was ich auch hier versucht auszudrücken, umso mehr, glaube ich, ans Herz gelegt, mal zuzuhören, welche Mucke da so produziert wird. Bevor wir aber nochmal reinhören, würde ich sagen, wir geben uns nochmal ein weiteres Statement. Und jetzt ist wahrscheinlich der Moment, warum es ganz gut war, dass ich nicht dabei war. Denn jetzt geht's um Journalismus.
Keine Ahnung, schwierige Frage. Also ich würde mir natürlich auch mehr wünschen, dass vielleicht mal der ein oder andere mehr über den Underground berichtet, aber das tun ja auch manche, ne? Und da sind wir dann wieder bei diesen, okay, ich muss mich halt als Hörer, wenn ich mich für den Underground interessiere, ja, das ist Underground, du musst dich da reingraben, so, weißt du, das wird ja halt nicht so präsentiert, so. Und so ist es dann wahrscheinlich auch mit dem Journalismus, so, weißt du, dann gibt es halt so ein paar Formate, die sich auch darum scheren, aber da, die werden dir halt nicht sofort in der Timeline angezeigt, sondern da musst du dich auch ein bisschen selber drum bemühen, und das ist auch gut so, finde ich, sich selber aktiv zu werden und sich darum bemühen, dass man diese Sachen bekommt. Ja,
sehe ich ähnlich. Und ich glaube, das Internet, diese ganze Internetgeschichte hat da auch nochmal viel Einfluss drauf genommen. So, ne? Es geht halt auch um viel Clickbait so mittlerweile. So. Du musst halt auch junges Publikum ziehen. So. Und bei einem reinen Rap-Journalisten ist es klar, so, dass der vielleicht nicht so die Werte der Kultur oder was weiß ich, so dieses so Each One Teach One, das vielleicht nicht so lebt. Aber ich finde, so ein richtiger Hip-Hop-Journalist sollte schon die Werte vertreten, dass er auch möglichst weites Spektrum, eine möglichst weite Bandbreite hat.
Wieso reden wir überhaupt über einen Hip-Hop-Journalisten? Das frage ich mich tatsächlich manchmal, wenn ich mir, was weiß ich, es gibt halt zig Formate und jedes Format nennt sich irgendwie Hip-Hop-Format und es gibt vielleicht mal den einen Rapper und Produzenten und dann wird es aber auch schon dünn bei den DJs. Bei den Sprühern, na okay, das ist natürlich auch nochmal so eine andere Frage.
Was ich aber auch cool finde, ist, natürlich gibt es auch im Underground diesen ganzen Nerd-Scheiß, so was weiß ich, so Nepomuk aus Köln oder diese ganz, also so Flitz und Suppe, diesen ganzen, es gibt richtig coolen, deepen Lo-Fi-Hip-Hop, die wirklich sich Gedanken machen und halt wirklich Rap mit Substanz, wie zum Beispiel Hulk Hoden oder wie heißt er, Retro-Gott und... Ja, das ist oldschool mittlerweile, aber es gibt so viel junge Wilde und halt die Schere geht immer weiter auseinander. Und das, was der Mainstream so kriegt, ist halt so, das ist so wie, das ist wie Fastfood, das Essen so, ne? Also wenn man richtig cool, man kriegt richtig gutes Essen, wenn man danach dann auch sucht, ne? Und nicht nur das, was man so als erstes geliefert bekommt.
Die Metapher, die der gute Pädagoge am Ende benutzt, ist quasi wie der Ritterschlag für unseren Chefredakteur Boogie Down Bass. Denn wenn er hier von Fastfood-Journalismus redet und komischerweise ich raus war aus der Nummer, ich habe gedacht, ich kriege hier noch irgendwann noch einen Kopf wegen.
Ach was.
Ist aber ganz schön, weil wir ja quasi den Michelin-Sterne-Gourmet-Koch unter den Untergrund-Hip-Hop-Journalisten in Deutschland in unserem Repertoire haben. Und das ist Boogie Down Bass und der sorgt dafür, dass wir Kommune 2 Specials hier bei Talking with the B-Bass haben. Und deshalb hören wir jetzt auch Mucke, denn ich rede einfach weiter, damit er gar nicht Chance hat, darauf zu reagieren. Und dann lassen wir es einfach stehen. Wir hören,
ich bringe euch einfach, ich bringe euch einfach kein Fastfood-Journalismus.
Ja, genau. Punkt. So. Genau, Punkt, period. Dankeschön. Mozek, Schicht im Schacht. Oder dann hatten wir den schon? Nee, den hatten wir noch nicht, ne? Nee. Den spielen wir jetzt.
Jo, Leute, sind wir wieder da? Wir sind wieder da.
Ja,
Talking
genau.
Talking with the B-Bass.
Talking with the B-Bass. Das Format, in dem heute die Kommune 2 ihr Special bekommt und einmal in der XXX-Luftton XXXL-Version erzählen darf, warum sie Mucke machen, was sie dabei umtreibt. Und wir haben schon ziemlich viele gute Sachen gehört und auch über den Grund gesprochen, warum sie rappen, über Community-Build, über Journalismus und auch über Kunstfreiheit. Und da geht es noch ein bisschen um Grenzen. Ne? Das ist nochmal Thema geworden in deinem XXX Luftholen XXXL Talk, den du gemacht hast. Also, so, was haben wir jetzt?
Grenzwertigkeit, darum geht es so ein bisschen.
Das Thema hatten wir eben schon so, dass es um Kunst geht, um Kunstfreiheit auch in erster Linie so. Und gerade Kunstfreiheit, da geht es halt nicht unbedingt um Inhalte, sondern es geht um Ausdrucksformen so. Und wenn es jetzt um politische Meinungsfreiheit geht, da musst du rigoros teilweise sein, was gewisse Sachen angeht. Aber Kunstfreiheit, da hast du mit einer Kunstfigur zu tun. So, und das musst du auch immer mit einberechnen. Und da dann so rigoros vorzugehen, finde ich schon schwierig. Und da beißt sich die Katze teilweise in den eigenen Schwanz so. Und das finde ich super, finde ich super problematisch. Also wenn es um irgendwie Meinungs, also darum gehen sollte, die Grenzen der Meinungsfreiheit auszuloten, so, dann muss doch die Kunst an erster Stelle stehen dürfen. So. Und wenn man da dann so mit so einem harten Cutter irgendwie so vorgeht so, und sagt, so, das und das dürft ihr und das nicht, finde ich das schon super schwierig. Schwierig.
Ja, super schwierig ist es auch, weil es ist halt so eine Sache. Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind so Sachen, die verschwimmen, blenden so gerne mal ineinander über. So, das ist immer schwierig, da so den richtigen Weg zu finden, in meinen Augen. Das hat man auch ein bisschen rausgehört. Und jeder, der sich damit konfrontiert fühlt oder sich damit beschäftigt, weiß ganz genau, dass natürlich hat man irgendwo eine klare Meinung, aber dass es sehr schwierig ist, immer zu greifen, wenn man das gerade mit Kunst in Verbindung setzt. So.
Ja, es ist schwierig. Und am Ende des Tages muss man, und das hatten wir ja vorhin auch schon, überlegen, gibt es trotz Kunstfreiheit vielleicht selber Grenzen, die man sich steckt? Do's und Don'ts, wie sie immer so schön heißen.
Mittlerweile, sag ich mal. Nichts schreiben oder formulieren, wo ich denken könnte, dass eine rechte Person das feiert. Eine Ausdrucksweise. Deswegen feiern wahrscheinlich viele andere meine Tracks nicht mehr, aber das ist mir halt scheißegal in dem Sinne. So, also ich weiß halt, wer es feiert. Und das sind dann wahrscheinlich eher auch die richtigen Leute, die ich ansprechen möchte. Aber ich kann unter anderem auch das verstehen, was Stereodruck gesagt hat. Also ich komme auch aus einem Umfeld, ne, wo wir immer mit vielen Nationen aufeinander gehangen haben und wo es wirklich, wirklich scheißegal war, wie du dich ausgedrückt hast und dies und das. Aber da war bei mir irgendwann dann auch ein Umdenken im Persönlichen. Erstmal kam das persönlich und dann halt dann auch in den Texten. So, aber das ist jeden seine persönliche Ansicht. So, ich bin auch der Meinung, dass jeder, egal ob das Kunst ist oder auch nicht Kunst, jeder darf erstmal das sagen, was er will. Aber er muss mit den Konsequenzen rechnen.
Klare Ansage.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ehrlicherweise, das ist eine Grundregel, nach der ich mein Leben führe. Du darfst alles machen, was du willst, du musst nur mit den Konsequenzen rechnen. Und wenn man die, glaubt mir Leute, wenn man die beherrscht, dann gehst du automatisch mit einem moralischen Kompass durch die Welt und machst dir ein Gefühl dafür, was richtig ist und was vielleicht falsch ist. Und wenn es nur für deinen subjektiven Bereich ist. Ehrlicherweise ist das ja dann auch ein bisschen die Basis dafür, dass wir dieses Format machen, ne? Oder Base?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja nicht allein auf einer Insel, wo wir irgendwie, ne, nicht zu intim werden. Aber wir müssen halt schon gucken, wo wir uns bewegen und dass wir auch so schlau bleiben und sind und bleiben, dass wir das Richtige tun, was konform. Aber naja, kann man viel drüber diskutieren. Aber ich denke schon, dass wir das hier ganz gut hinkriegen.
Wir haben ja die Kunstfigur Boogie Down Bass hier im Haus, der in Wirklichkeit ja gar nicht Rap Journalist ist, sondern dass das seine Kunstfigur ist.
Meine Kunstfigur ist der Hafenarbeiter eigentlich.
Genau, die Kunstfigur ist der Hafenarbeiter. Und du hast mit den Jungs auch mal darüber gesprochen, ob das jetzt Fake-MCs sind oder ob die Fake-MCs weggeflext werden. Nee, das Gefühl dafür, wie hast du das betitelt? Lifestyle versus Kunstfigur im Doubleheader.
Das ist immer die Frage, ist man so 24-7 so ein derber Typ oder hat man 24-7 die berühmte Maske auf oder den, ne? Da reden wir drüber oder da hören wir einfach mal rein.
Let's go!
Natürlich ist man Kunstfigur. Man ist nicht, wie du gerade gesagt hast, 24-7 Mozech oder Also ich rede jetzt nur für mich, ne? Also das bin ich natürlich nicht. Und ich glaube, wenn ich meinen Alltag einfach so aufschreiben würde, wie er wirklich ist, dann wäre er auch einfach langweilig so, ne? Aber nichtsdestotrotz denke ich, also wenn ich mir die Untergrundkünstler anhöre, die ich halt so höre und auch feier, dann kaufe ich denen das schon mehr ab, dass sie auch wirklich so sind, wie sie sich in ihrer Musik repräsentieren. Mehr als den Mainstream-Leuten, die ich dann so irgendwie mitbekomme. Aber das ist auch nur irgendwie meine Meinung, weil ich die ja natürlich alle nicht persönlich kenne irgendwie. Und bei mir ist es dann wirklich so, dass ich versuche, auch wirklich viel von mir selber und von mir persönlich mehr in meine Musik und Texten einfließen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch noch ein bisschen oder einiges an Kunst dabei. Ich würde sagen, 2/3 ist so Real Talk und 1/3 ist natürlich noch ein bisschen schöne Reime rein, Entertainment, genau. Ne? Es soll ja auch entertainen, es soll ja auch Spaß machen irgendwie. Und so ist mein Mischverhältnis.
Also ich finde, wenn du als Kunstfigur irgendwie das hochschaffst in den Mainstream und je größer deine Reichweite wird, umso mehr Verantwortung bringt sie natürlich auch mit sich. Und umso mehr musst du natürlich auch, also dir darüber im Klaren sein, was das mit deinen Hörern, die möglicherweise auch jung sind, machen kann, was du denen erzählst. So.
Und dann erreichst du vielleicht irgendwann ein gewisses Alter und sagst dir irgendwann so, ah nee, aber irgendwann ist das ja auch vielleicht doch nicht so cool und mach jetzt mal den Real Talk. Dann kommen auf einmal so Leute und sagen, ja, der ist aber fake. Was hat er denn da, ne? Entweder ist das fake, was der uns jetzt erzählt oder was der uns vorher erzählt hat, so, ne? Also schon sehr paradox das Ganze.
Das ist dann das Problem mit die Geister, die ich rief und dann kommst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Ich hab auch, also ich hab, nenn mich ja Pädagoge. Da mache ich auch so Workshops mit Kids und wo wir auch Texte schreiben und Beats bauen. Und da kann ich denen, also ist auch, also da kann ich dann auch eher dann mit denen, also denen in die Augen gucken und dann vernünftig dann mit denen über Rap sprechen und reflektieren, was sie da geschrieben haben. So als Laser P bin ich einfach da kein, also da kann ich auch wirklich ungezogen und frech sein.
Mittendrin war eine sehr interessante These, wo dann gesagt wird, so, wenn man jetzt irgendwie irgendwann anfängt, sich zu drehen mit seinen Gedankengängen, die man auf Papier schreibt und ins Mikro flext, dass man sagt, so, wenn man nur Scheiße geredet hat und dann denkt man, Scheiße, jetzt bin ich schon 40 Jahre alt als Beispiel und jetzt fange ich mal an, Real Talk zu machen, so, und dann, und die ganze Fanbase so, was erzählt der denn da jetzt für Müll, so, und man nimmt ihn das gar nicht ab, obwohl es dann wirklich der Real Talk ist. Oder es ist andersrum, so, ne, dass man sagt, man ist real und das kommt nicht an und dann wendet man sich irgendwie 180 Grad. Ist schon schwierig, wenn man so mittendrin in seiner Karriere, nenne ich es mal, hin und her sich bewegt oder sich einfach mal dreht. Aber ich denke, Mozart hat ja auch vorhin schon gesagt, man muss einfach sich selbst gegenüber ehrlich bleiben und dann ist es einfach auch scheißegal, ob man dann eine Fanbase verliert oder man baut man dadurch halt eine neue Fanbase auf.
Es ist auch, glaube ich, etwas, was grundsätzlich eine Künstlerfrage dann noch immer ist. Im Großen wie im Kleinen. Und im Kleinen, glaube ich, ist noch, also wenn dein Streben nicht nach automatisch ich will nach oben ist, sondern ich möchte mich entfalten, ist diese Frage ja meistens gar nicht gegeben, denn sie führt ja automatisch dazu, dass du selber bist und es vielleicht als Therapie oder Ausdrucksform in welcher Form auch benutzt und nicht, um dich zu inszenieren. Insofern ist es, glaube ich, wenn man im Untergrund ist, auch ein kleines bisschen einfacher, wenn es nicht wirklich ein Kunstprojekt ist.
Klar, wenn es also ein ganzes Projekt ist, wo ganz viele Leute quasi drinstecken und der Rapper da als Aushängeschild ist, dann muss man natürlich gucken, dass man dieses am Leben erhält über Jahre, dass man sagt, da mit diesem Markt, mit diesem Produkt möchte ich einfach Geld verdienen. So, ne?
Ja, wir haben ja mit einem Love and Hate Podcast über Doom Ableben gesprochen, der ist ja ein Musterbeispiel für genau den Weg andersherum. Stichwort Love and Hate.
Du hast ja einen tollen Übergang gefunden. Ja, Love and Hate, Liebe und Hass, das, was man
da mag. Das war schon der Übergang.
Ich frage immer gerne mal, was fuckt euch ab, gefällt euch am Hip-Hop? Ja. Dan, geht los.
Was mich nervt, habe ich jetzt schon mal parat. Und zwar das, und das habe ich auch im persönlichen Rahmen schon öfter miterlebt, dass der Anspruch an Künstler herangetragen wird. Einige dich mal selbst mit dir selbst auf einen Claim, so, ne? Claim dich mal selber, so, leg dich auf ein Image fest und fahr diesen Film, so, ne? Und das habe ich, glaube ich, jetzt schon auch öfter gesagt, so, Musik ist für mich Freiheit, so, ne? Und ich will das machen, worauf ich Bock habe, so. Und ich mache mal ein Album so, ich mache mal ein Tape so, ich mache mal eine EP so. Und das finde ich super schwierig. Und dass das, irgendwie als Aufmerksamkeitsvoraussetzung irgendwie genommen wird von Hip-Hop-Medien vielleicht auch so insgesamt, auch in sozialen Netzwerken so, dass es darum geht, das finde ich schwierig so, dass du als Gesamtkunstwerk, Gesamtkünstler nicht so wahrgenommen wirst. Was ich feier ist, dass es immer noch Hip-Hop gibt, dass es Underground-Hip-Hop gibt, dass Hip-Hop immer noch lebt und dass Kids zwar immer weniger, möglicherweise aber teilweise trotzdem noch, so dass ich das miterlebe, über diesen Rap-Kosmos an Hip-Hop rankommen. Ich war letztens auf einer Jam, da ist Mo' Zech auch aufgetreten, die war in Bremen-Nord und da waren viele Ghetto-Boys, Ghetto-Kids am Start und da war Klacker-Klacker Armin von ABS-Crew war am Start und so, da waren noch andere Sprüher am Start und da ist Hip-Hop gelebt worden, so, dass Hip-Hop passiert und es passiert also noch so, ne, und das finde ich geil.
Und da sind tatsächlich so kleine Kids irgendwie so 14-Jährige zu mir gekommen, der jetzt auch 38 ist und meint so, ey, du kannst aber cool rappen. So. Ja, aber das ist wirklich so ein kleiner Moment, wo du denkst, ja geil, das ist wirklich geil. So. Das ist mir mehr wert als irgendwie 1 Million Klicks irgendwie so.
Ich finde auch gut, dass es Hip-Hop immer noch so gibt in seiner Art und dass es immer noch Jams gibt und Leute, die tanzen und diese ganzen Auswüchse daraus auch so... Graffiti, das Visuelle, das durch Tanzen und auch durch, was weiß ich, Skateboard fahren ja auch, das ist immer noch da und das ist tief verwurzelt, das ist auch nicht mehr wegzukriegen. Was ich krass finde, ist, dass Rap halt auch, Rap im Speziellen nicht, also im Hip-Hop, Rap ist ein Tool und dieses Tool kann halt genutzt werden von jedem. Mittlerweile. Jeder kann rappen und sein Vater auch noch hinterher. Und also gibt es auch verschiedene. Dieses Tool kann auch im Bösen genutzt werden von anderen Leuten, die sich das dann als Stil annektieren. Ne? Also ja. AfD-Rap oder sowas. Und das ist halt, das finde ich kacke und dass das so ist. Aber trotzdem muss man den Shit appreciaten und be humble und Liebe zum Ganzen, zu den Säulen. Und mit Liebe werden wir das Ganze Böse besiegen, ja.
Mit Liebe werden wir das ganze Böse besiegen, sagt Pädagoge. Und damit hat er auch ehrlicherweise vollkommen recht, denn auch alle Sorgen und alle Probleme, die hier so ein bisschen angesprochen wurden, sind ja auch noch an einem Punkt klar zu definieren, dass wenn man Rap als Musikform, als Instrument, als Mittel benutzt, dann kannst du halt damit machen, was du willst. So, dann kann jeder und sein Vater rappen, aber die Hip-Hop-Kultur macht halt das daraus, was es sein sollte und wo dann auch die klare Grenze steht.
Das ist, denke ich mal, eine andere Diskussionsgrundlage, wo man sagt so, ja, wenn das missbraucht wird, der Hip-Hop, der böse Hip-Hop. Nein, ist es nicht. Aber das ist dann vielleicht auch der Bildungsauftrag, von innen nach außen heraus auch so ein bisschen zu zeigen, Hip-Hop ist nicht das Böse, es wird halt missbraucht von anderen, von Außenstehenden. Ne?
Ich bin ja ziemlich sicher, dass die Jungs genauso viel aufgrund eben dieses A, Kommune-Charakters und B, dann auch dieses Untergrundgefühls, genauso viel Liebe für Vinyl haben wie Soul Brother. Oder? Wir finden es mal raus.
Ja, so Stream und so kann ich tatsächlich, ich habe es versucht, ich kann da nicht so viel mit anfangen, ab und zu mal für unterwegs, aber kannte ich ja auch von früher, also für mich ist das ja auch nichts anderes als MP3s irgendwie auf dem Handy zu haben. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wir releasen Vinyl, das war mir auch tatsächlich ganz wichtig, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal bei DJ Air Taxi im Keller war und das war halt auch noch wirklich ein DJ, der mit Vinyl aufgelegt hat und seitdem wollte ich auch immer eine Vinyl rausbringen, habe das dann auch über Kommune 2 tatsächlich dann geschafft, 2 Vinyls rauszubringen und gerade finde ich bei dem Sound, wenn man so in diese ja, Oldschool- oder Boom-Bap-Richtung geht, dann, mein Gott, da führt kein Weg dran vorbei. Das will man einfach auf Vinyl haben. Und ne, so ein Cover ist einfach auch nochmal was Geiles in der Größe.
Für mich sind halt auch Online-Streaming-Geschichten legitim so. Ne? Also ich brauche nicht unbedingt diesen Sound so, aber ich verstehe die Liebe dazu. Ich verstehe den Stellenwert für die ganze Sache, für Hip-Hop und so. Ich bin ein scheiß Verräter, was das angeht, ein Stück weit. So, ja. Hier.
Ich finde Tapes auch cool, aber das ist halt so ein Nerd-Shit, ne? Finde ich richtig geil. Das ist dann so wie diese Jazzheads auch, wo dann nur noch Leute dann so spezielle, so eine Hundertschaft, die dich hört und so. Es ist halt Randgruppenmusik, was wir da machen. So mit so Tapes, finde ich geil.
mag meinen Kassettenrekorder.
Ey, da steckt so viel Liebe in dem, was Kumono 2 uns heute erzählt hat. Und ich würde sagen, jedem, der genauso wie Bass gerne im Untergrund gräbt und dann auf solche Perlen stößt, hat hier hoffentlich auch wieder welche gefunden. Bass, vielen, vielen Dank für den Besuch in Bremen und für diesen Einsatz und diese wunderbare Folge. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächstes Special, wenn es wieder Talking with the B-Bay heißt. Talking with the B-Bass, nicht B-Bay. Wir haben denen natürlich noch, den Jungs natürlich schon die Möglichkeit gegeben, ihre Wünsche auszudrücken und schöne Grüße und sowas alles. Das können sie jetzt gleich noch machen. Danach geben wir für euch noch den Song raus. Ich würde sagen, wir hören, welchen hören wir? Johnson?
Johnson, ne? Wir hatten Gogo und Günther, Mozech. Wir hören Johnson.
Johnson mit Dreckig.
Johnson mit Dreckig. Das sind die letzten beiden Sachen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Talking with the B-Bass, dem Format für den Untergrund. Macht's gut, bis bald.
Peace.
Ciao.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich es nochmal schaffe, ein Album zu machen. Weil ich habe da immer so Phasen dazwischen, wo ich halt nichts mit Musik zu tun habe tatsächlich. Und die Phase hatte ich jetzt und jetzt habe ich langsam wieder Bock auf jeden Fall. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir alle nächstes Jahr viel auftreten können.
Ja, genau, dass wieder Live-Sachen kommen, wünsche ich mir auch. Aber erstmal wünsche ich mir, dass wir ein bisschen weiter Reichweite generieren, auch Auftritte außerhalb von Bremen irgendwie in absehbarer Zeit generieren. So, und dass wir ein bisschen rumkommen, so, ne? Ein bisschen das Land sehen, so, und Leute kennenlernen und connecten.
Also ich bin durch Kommune 2, habe ich wieder angefangen, wieder Mucke zu machen. Und habe jetzt gemerkt, dass das irgendwie mein Lebenselixier ist und irgendwie immer weitermachen und auch mich da weiterentwickeln und auch wirklich mal lernen zu rappen. Beats bauen kann ich jetzt ein bisschen, jetzt aufnehmen lerne ich auch noch mehr und auch abmischen noch mehr und ja, dann so mit 50 habe ich dann so, dann geht's erst richtig los, Alter. Backspin.